Ganz ursprünglich kommt sie aus dem Marketing, aber dann war sie die ganze Zeit lang beim Krisenmanagement der Finanzdienstleistung. Und heute ist sie hier. Anja Niekerken, von ihr spreche ich. Ich glaube, wer sich im Marketing mehr weiterbilden möchte und in der Buchbubble unterwegs ist, kennt ihren Namen auf alle Fälle, denn während der Corona-Zeit hatte sie sich dementsprechend ja umpositioniert, um AutorInnen weiterzuhelfen. Und jetzt hat sie sich nochmal umpositioniert im letzten Jahr. Und genau darüber möchte ich mit ihr sprechen. Und leider auch, wer jetzt den Titel schon gesehen hat, wollen wir so ein paar, ich sag mal, Hinweise geben, wie denn wirklich dieser Traum vom AutorInnen-Sein platzen kann. Deswegen, hallo Anja, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, vielen Dank für die Einladung.
Es wird ja heute mehr so ein Anti-Ratgeber, kann man mal sagen. Aber vielleicht mal ganz kurz, auch was deine eigenen Bewogtnisse, deine eigenen
Beweggründe sind.
Ich weiß nicht, was gerade los ist mit meiner Zunge. So, was deine eigenen Beweggründe sind. Warum hast du, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen, der Bubble deinen Rücken zugedreht?
Also, grundsätzlich war es so, dass ich auch in diese Buchbubble so ein Stück weit zufällig reingerutscht bin. Das war gar nicht so sehr meine Intention. Also ich, wenn ich darf, hole ich mal so ein bisschen aus. Ich komme originär aus der Werbung, bin dann irgendwie in die Finanzdienstleistung gerutscht, habe Krisenmanagement gemacht, ganz viel Führung. Und daraus habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht als Führungskräftecoach. So, das ist so dieser erste Schritt gewesen. Und das hat dann irgendwann ganz gut funktioniert und dann kam Corona. So, das ist die Kurzfassung meines Werdegangs. Und wie bei allen Coaches und Coachinnen ging es mir natürlich genauso, dass Ende Februar habe ich meinen ersten Vortrag gehalten oder meinen letzten Vortrag gehalten 2020. Das war der letzte Vortrag und danach wurde alles abgesagt, weil wir ja den Lockdown hatten. So, und dann musst du dir natürlich überlegen, so, ja, scheiße, ne? Du guckst auf ein ausgebuchtes Jahr und denkst so, ja, wird schon laufen und dann kommt Corona und dann ist auf einmal dein gesamter Kalender auf null und natürlich auch dein Umsatzforecast. So, und dann musste ich mir überlegen, was machst du denn jetzt? Nun kam 2020 auch mein Buch Die Kunst, kein Arschloch zu sein im Drömer-Knauer Verlag raus. Das hat mir ein Stück weit den Hintern halt gerettet. Ne? Weil das ist sehr gut, das Buch ist sehr gut gelaufen, die Umsatzzahlen waren sehr gut und so habe ich natürlich auch relativ viele Coachings dann noch wieder bekommen. Aber das war ja also weit weg von dem, was ich vorher umgesetzt habe. Ne? Also war in keiner Weise zu vergleichen. Also es war ungefähr so ein Umsatzeinbruch von 70%. Das ist schon, damit musst du erstmal umgehen. So, und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ne? Und die erste Möglichkeit war, was alle gemacht haben, natürlich einfach dein Business ins Online-Business umzusetzen. Zu sagen, ja, okay, komm, ne, so Führungskräftetrainings, mach jetzt einfach online. Im Coaching ging das auch ganz gut, aber ich habe hauptsächlich mein Geld mit Vorträgen und Trainings verdient. Ne? So Trainings, das waren so 12er-Gruppen. Und das wurde ganz schnell von den Großen besetzt. Die waren viel schneller als ich. Ne? So als ich noch in Schockstarre war, hatten die alle schon ihre Programme. Und das ist natürlich ganz schnell skalierbar für die. Die haben dann einen Umsatz plus gemacht, und aber die ganzen Kleinen wurden dann nicht mehr gebucht. Und dann wurde dann auch viel ausgesetzt. So, und dann habe ich überlegt, ja, was machst du denn jetzt? So, und habe dann überlegt, alle haben mich immer gefragt, wie macht man das denn mit dem Sachbuchschreiben? So, und dann habe ich gedacht so, naja, komm, dann machst du einfach einen Kurs, wie man ein Sachbuch schreibt. So, das war der erste Schritt. Das habe ich gemacht, einen Online-Kurs, und der ist auch ganz gut angekommen. Das, ne, half dann auch meinem Umsatz so einigermaßen, oder dass ich einigermaßen über die Runden kam. Und dann kam der nächste Schritt, dass ich weiter gefragt wurde, auch tatsächlich schon die ersten Fragen aus dieser Buchbubble bekam. Wie vermarktest du das denn alles? Weil ich zu der Zeit ja auch die Kunst, kein Arschloch zu sein, vermarktet habe. Das, ne, so, das war alles so parallel. Und da habe ich gedacht, naja, komm, dann machst du halt einen Marketingkurs für AutorInnen. Weißt ja, wie es geht. Ne? Und es passt ja auch letztendlich zu diesem Thema Sachbuchschreiben. Das nächste ist ja, wie vermarkte ich das Sachbuch? Und habe dabei aber meine tatsächliche Zielgruppe aus den Augen verloren. Weil mit Sachbuchschreiben habe ich als Zielgruppe ja schon Expertinnen und Experten, die ihr Business weiter nach vorne bringen wollen. Das war mir von Anfang an auch klar. Und so war der nächste Schritt so. Und wie vermarktet man dann das Sachbuch? Aber es interessierten sich immer mehr Belletristiker, Belletristikerinnen dafür. Und so ist das Ganze entstanden. Und das ist aber nicht die Zielgruppe, die ich, sag ich mal, die für mich wirklich gut ist und für die ich gut bin. Ne? So, weil ich komme wirklich, ich komme aus dem Coaching, ich komme aus der Unternehmensphilosophie, also wirklich, ich bin sehr hemdsärmelig und ne, so, jetzt mach das mal und wenn du das nicht machst, dann wunder dich nicht, dass es nicht funktioniert. Und so sind Belletristiker, BelletristikerInnen in der Regel nicht unterwegs. Und was natürlich auch noch dazu kommt, dadurch, dass immer mehr aus der Belletristik da waren, habe ich meine originäre Zielgruppe auch aus den Augen verloren und für die nicht mehr so viel gemacht. Das war, also wir sind alle am Ende nicht glücklich geworden und deswegen habe ich mich wieder umpositioniert und zurück zu meiner Kernzielgruppe, ExpertInnen, Coaches, Solo-Selbstständige und auch kleine Unternehmen. Ich habe auch relativ viele kleine Unternehmen als KundInnen und es geht ums Marketing, ne, ums Content-Marketing, das ist mein Thema.
Und da, es ist ja auch ein ganz anderer Ansatz, auch wenn man Parallelen finden kann, die man allerdings übertragen muss. Das heißt, hier erfordert es oft Transferleistungen. Ich glaube, das ist halt auch mit genau. Die größte Schwierigkeit, die man als Autorin oder Autor in der Buchbubble halt haben kann. Dieses alles, was es an Angeboten oft gibt, heißt halt, wie gerade spricht oft halt Selbstständigen, spricht oft Unternehmen an und UnternehmerInnen an. Aber es ist ja, sagen wir es mal so, um es mal ganz klar zu sagen, als Autorin, gerade in der Belletristik, arbeitet man nicht mit Pain Points. Also da geht es nicht so viel darum, dass man ständig sagt, das ist hier ist das Problem und genau. So kannst du es lösen, sondern hier geht es ja wirklich immer nicht auf quasi mit der Nase aufs Problem zu deuten, sondern es geht darum, mitzunehmen, zu begeistern, zu entführen, emotionalisieren. Also es ist einfach so ein grundlegender anderer Ansatz, wo ich mir vorstellen kann, dass es halt auch wirklich so ein bisschen kollidiert ist, wenn man halt zwei Zielgruppen gleichzeitig versucht anzusprechen.
Ja, also so, das ist für mein eigenes Content-Marketing schwierig, ne? Also so ist jetzt nicht so, dass ich nicht wüsste, wie es bei Autorinnen, also und Autoren.
Nee, ich meine tatsächlich auch für dein eigenes Marketing.
Ja, klar. Und ne, aber das ist wirklich, es ist was anderes, ne? Es ist wie die Vermarktung zum Beispiel von Comedians oder von SchauspielerInnen. Ne? So, das ist ähnlich, also wie für Belletristiker, BelletristikerInnen. Aber natürlich, ne, so wenn du dein Wissen an sich vermarktest, ne, wenn deine Beratungsleistung dein Angebot ist, dann musst du da natürlich anders rangehen. Klar.
Wahrscheinlich auch, ob innerhalb dieser ganzen Strategie Buch ein Teil des Content-Marketings ist oder Buch das Hauptprodukt ist.
Genau. Genau. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist genau der Punkt. Ne? Also bei mir ist definitiv Buch Teil der Content-Marketing-Strategie beziehungsweise für die meisten Solo-Selbstständigen und kleinen Unternehmen. Bis das Buch das Hauptgeschäft wird, muss natürlich sehr, sehr viel passieren und der Weg dahin ist ein anderer als bei RomanautorInnen.
Was meinst du denn, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, warum wir gerade dieses Thema jetzt heute wählen. Das war ja auch dein Vorschlag und ich bin da sehr gerne draufgesprungen auf den Zug. Was meinst du denn, wenn wir jetzt über dieses Scheitern nachdenken, liegt es dann mit wirklich daran, weil es diesen anderen Ansatz gibt? Oder was meinst du, was so der Hauptgrund sein könnte?
Also es gibt viele Gründe. Ich habe da viel beobachtet. Ne? So, es gibt natürlich viele gute Ideen, die man im Grunde einfach nur umsetzen muss und dranbleiben muss. Das ist die große Gemeinsamkeit zwischen Solo-Selbstständigen, kleinen Unternehmen und AutorInnen. Ne, so dieses, man muss es tun und man muss es jeden Tag tun und man muss dranbleiben und das tut weh, das ist unangenehm und man muss in die Sichtbarkeit. Das haben sie alle gemeinsam. Das wollen wir alle nicht. Ich übrigens auch nicht. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich diesen ganzen Sums auch nicht machen. Wenn sich alles einfach so verkaufen würde, würde ich mich auch auf die Couch setzen und was anderes machen. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich weiß, es verkauft sich sonst nicht. Und der nächste Punkt ist, wo sich das so ein Stück weit unterscheidet, ist die Professionalität, mit der viele Autorinnen, Autoren das Ganze angehen. Also gerade im Belletristikbereich. Es gibt sehr viele sehr professionell aufgestellte Autoren da draußen, überhaupt keine Frage. Aber dann gibt es sehr viele, die sagen so, ja, nee, und also, aber so sind andere ja auch nicht berühmt geworden, die haben das ja auch nicht so gemacht und nee, ich schreibe lieber das und ich mache dann auch lieber mein Cover, so wie ich das gerne möchte. Das ist mir ganz egal, ob ich eine Genre-Erwartung erfülle oder nicht. Das ist so, also und das ist für mich wahnsinnig hart, ne? Weil dann denke ich immer so, ja komm, dann ist Schreiben für dich ein Hobby. Das ist auch in Ordnung. Ich finde es völlig legitim zu sagen, Schreiben ist mein Hobby und mit Chance treffe ich den Lottogewinn und werde berühmt. Aber das ist genau wie der Lottogewinn. Nichts anderes. Ich spiele dann Lotto. Und das muss ich mir bitte klar machen. Und dann quake ich auch bitte nicht rum, dass das bei anderen ja alles viel besser läuft und ne, so, dass das alles so unfair ist und. Nee, also ne, da merkst du auch schon, also wär ich so richtig wütend. Also entweder sage ich, okay, ich mache das hobbymäßig, wie gesagt, toll. Und ne, so, wenn sich dann mal jemand an meinem Buch freut, super. Und vielleicht kriege ich den Jackpot, aus welchen Zufällen auch immer. Aber dann quengle ich nicht rum. Oder ich sage, nee, ich will mehr. Und dann muss ich also mir wirklich schon auch die Wanderschuhe anziehen, weil das wird ein langer, harter Weg. Und dafür muss ich bereit sein.
Ich glaube, das ist das, was wir uns gerade in der Belletristik, also als RomanautorInnen, einfach nicht bewusst machen, dass es einfach nicht nur darum geht, unsere Geschichte aufs Papier zu bringen. So ähnlich wie man sich bewusst machen muss, dass nach dem Wort Ende einfach noch nicht das Ende ist, dass dann Überarbeitung, Lektorat etc. kommt, aber auch in diese Dinge, in diese Dienstleistung auch zu investieren, um aus dem Buch, was auch ein Produkt sein darf, das Bestmögliche rauszuholen, das Professionellste herauszuholen. Und wie du gerade schon sagst, es als Hobby zu haben, das ist wirklich in Ordnung. Weil wenn man ein anderes Ziel hat, dann muss man dafür auch die Schritte gehen. Rede ich mir auch ab und zu so ein bisschen den Mund fusselig. Einfach nur, es ist alles in Ordnung. Du kannst genau deinen Weg so gehen, wie du das möchtest. Aber wenn man bestimmte Ziele hat, dann muss man bestimmte Schritte gehen. Und da gehört investieren, da gehört auch Zeit dazu. Und ich glaube, wir hatten, und beim letzten Mal, ist die Kamera noch nicht gelaufen. Wir haben ja gerade bei dir darüber schon gesprochen, dieses, wie ich auch das Schreiben in meinem Leben integriere. Ob es halt ist von wegen, ich brauche jetzt eine Raumtemperatur von 25 Grad, das Fenster muss abgedunkelt sein, es weht ein leichter Hauch von Vanille durch diesen Raum, damit ich in dem Moment wirklich anfangen kann, meine Finger sehr theatralisch auf die Taste zuzulegen und dem Moment anzufangen zu schreiben. Das Problem ist so, bloß, dass das Leben so nicht funktioniert und dass das Schreiben eben so nur bedingt funktioniert. Und wenn wir das Ganze eben ansetzen, dass dort eben ein Produkt entstehen soll, dann müssen wir uns auch hinsetzen und das Schreiben als Arbeit betrachten. Arbeit, die Spaß machen darf, aber die Arbeit, die auch manchmal bescheuert ist und die man trotzdem machen muss.
Ja, auf jeden Fall. Also so, das ist eben so. Und ne, so, ich habe im letzten Jahr nur ein Buch geschrieben und nur noch ein zweites, also zwei Bücher rausgebracht, also eins geschrieben und rausgebracht im Self-Publishing und eins mit dem Verlag veröffentlicht. Und das Buch aus dem Verlag, das ist im Springer Gabler Verlag erschienen. Das ist nochmal so von meinen Wurzeln her. Ne? Es geht nochmal um Führung und also um Natural Leadership. Und ich habe nicht so viel für dieses Buch getrommelt wie vorher für alle anderen. Ja, ist ein Flop, ne? Hat nicht funktioniert und hat sich nicht gut verkauft. Also verhältnismäßig gut, weil ne, Springer-Gabler-Führung, da hast du immer so einen Vorschuss letztendlich, ne? So, das funktioniert immer so ein bisschen. Aber es hat sich bei weitem nicht so verkauft wie das Buch vorher, was ich bei Springer-Gabler hatte, und auch längst nicht so gut wie die beiden Drömer-Knauer-Bücher. Also, und dass du merkst das, machst du kein Marketing, passiert da nicht so viel. Das ist so.
Wobei man auch da wieder merkt, auch Verlag bedeutet nicht, dass das Marketing übernommen wird. Noch eine dieser Trugschlüsse, dieser Fantasien, die man hat, wenn man in diese Bubble kommt. Nee, ich möchte gern zum Verlag, denn ich möchte mein Marketing nicht selbst machen. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Das geht nicht mehr
ohne. Und also es ist, ich gebe mal gerne das Beispiel Sebastian Fitzek. Sebastian hat selber eine PR-Agentur engagiert und hat selbst noch einen Werbedienstleister. Ne, so der seine ganzen Videos macht und. Das macht Drömer Knauer nicht. Drömer Knauer bewirbt das Produkt, das einzelne Buch. Und klar, der kriegt natürlich sehr viel vom Werbebudget, weil er der Headliner da ist. Ne? Die Großen kriegen letztendlich das meiste Werbebudget, weil die auch das Geld reinbringen, um neue AutorInnen oder die Kleineren sozusagen mitzunehmen. Das ist dann querfinanziert. Aber dafür kriegen die Kleinen dann eben das Werbebudget nicht. Und das ist nicht unfair oder sonst irgendwas, sondern das ist unternehmerisches Kalkül.
Im Endeffekt, so können sie ja die anderen Titel überhaupt finanzieren. Das muss man ja auch da sich vor Augen führen. Genau. Deswegen können sie so viele Bücher tragen, weil es halt diese Flaggschiffe gibt, wo sie eben, ich weiß nicht, wie viel Prozent des Werbebudgets, aber einen Löwenanteil des Werbebudgets halt dafür aufwenden, damit es halt das Erfolgreiche noch erfolgreicher wird.
Genau.
Vielleicht mal ganz kurz, wenn man aufzählt von wegen dieses, Ich habe es ja jetzt auch genannt, die Folge, so platzt der Autor in den Traum auf alle Fälle. Wenn man also aufzählt, wäre es auf alle Fälle nicht das richtige Ziel setzen, nicht die richtigen Schritte gehen, nicht das, überhaupt nicht Marketing machen. Also übrigens auch hier, ja. Marketing heißt ja auch nicht sofort Werbung. Also nicht hier kauft mein Buch, sondern halt generell über die Themen sprechen, über die Inhalte sprechen, begeistern, halt diese ganzen Dinge, die da drumherum kommen. Also wenn man nichts davon macht, dann sind wir wieder bei dem eigentlich schon fast bei der Lotterie, wo man kein Ticket gekauft hat, wenn man wirklich gar nichts niemanden erzählt. Da muss schon irgendjemand aus Versehen in deinem Namen ein Lotterieticket gezogen haben, glaube ich.
Ja, es ist halt, also, ne, so das ist so, und oft kommt aus der, also so gerade aus der Belletristik-Bubble kommt dann so, ja, was mache ich denn? Also, ne, so viele von meinen damaligen Online-Kurs-TeilnehmerInnen, die haben zum Beispiel einen Blog gestartet mit einem Roman, also mit entweder mit einem Prequel oder einem Sequel, was auch immer, rund um das Buch, was es gibt. Und haben das in einen Blog gepackt. Das heißt, ne, so jede Woche oder alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge. Das wieder im Newsletter, ne, so den Leuten gesagt, hier, pass mal auf, ne, so, du kannst das hier in meinem Newsletter machen. Das ist was, wenn du diesen Weg gehen willst, das funktioniert. Du kannst aber auch einen anderen Weg gehen, zum Beispiel, so wie es viele Comedians machen, dass sie wirklich jeden Tag eine lustige oder eine Story rund um diese Geschichten spinnen. Ne, so, du bist doch wirklich der oder diejenige, die sich diese tollen Geschichten ausdenken. Mach doch eine Geschichte in deinen Stories auf Instagram. Dass es einen Grund gibt, immer wieder jeden Tag da reinzugucken. Und du musst es ja, das Rad nicht immer neu erfinden. Dann, ne, so das, was du in den Stories machst, das kannst du dann ja irgendwann festhalten, das in einen Blogartikel packen, so, ne, so. Und das, da gibt es so viele Möglichkeiten, kreativ zu werden, gerade jetzt, also so gerade jetzt auch mit den ganzen Reels, ne, da gibt es ja wahnsinnig tolle Sachen. Wenn du ein Krimi zum Beispiel geschrieben hast, dann mach ein Krimi über verschiedene Reels, also ne, so eine Short Story, kannst du über verschiedene Reels machen und dann sagen so hier Teil 1, Teil 2, Teil 3 und immer wieder in, ne, so in der Caption sagen, ey, wenn du jetzt mittendrin eingestiegen bist, geh nach vorne, geh auf mein Profil, ne, so, da kannst du von vorne den ganzen Krimi durchgucken oder, ne, also so ein Escape Room Spiel machen, was auch immer. Also so, es gibt so viele super Ideen, die du umsetzen kannst, wenn du gerade in diesen kreativen Geschichten denkst. Du musst es nur tun. Und es gibt wirklich genug Beispiele von Autorinnen und Autoren, die das geschafft haben darüber. Das gibt es. Natürlich werden das auch wieder nicht alle. Selbstverständlich nicht, ne? So, weil an der Spitze ist nicht so viel Platz, da kommen nicht so viele hin. Aber du kommst auf jeden Fall dahin, dass du sehr gut davon leben kannst.
Ja, einfach mal wirken lassen an der Stelle.
Ja, und der Weg, also so, ich sag nicht, das funktioniert sofort, ne? Das kann sein, dass das 3, 4, 5 Jahre dauert, natürlich. Und genauso ist es natürlich auch, wenn du als Selbstständiger oder als kleines Unternehmen anfängst, Content-Marketing zu machen, dann sagen auch nicht sofort alle, ach so, das ist aber toller Content, dann kaufe ich ja sofort bei dir. Ne, so aktuell, ich habe da gerade im Live drüber gesprochen letzte Woche, im Live-Zoom-Call. Aktuell, es gibt eine Studie, die ist aber, glaube ich, schon entweder aus 2020 oder 2021, weiß es nicht ganz genau, gibt es die Google-Studie, die heißt The Messy Middle. Und Google hat rausgefunden, dass du mindestens 200 Touchpoints brauchst, bis jemand kauft. Das heißt, 200 Mal muss man dich online gesehen haben. Früher hat man gesagt, 5 bis 8 Touchpoints. Das ist in der Offline-Welt. Die Zeiten sind vorbei. Und wenn du selber dir mal überlegst, wie viele Sachen du siehst, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, auf irgendeine Klamotte, klickst du drauf und sagst dann so, ach Mensch, das gefällt mir, klicke ich doch mal drauf, Instagram-Anzeige. Auf einmal siehst du es bei eBay Kleinanzeigen, dann siehst du es hier, dann siehst du es da, dann wird es dir bei Zeit Online mit reingespült und. Die kreieren natürlich diese Touchpoints über bezahlte Anzeigen. Aber die kreieren 200 Touchpoints, Minimum. Und jetzt frag dich mal, wie viel Touchpoints du kreierst. Und dann musst du bitte auch noch mit einbeziehen, dass Instagram nur 10%, maximal 10% deiner FollowerInnen deinen Content überhaupt ausspielt. Das heißt, du musst aktiv sein, auch auf verschiedenen Plattformen. Es reicht nicht, einmal pro Woche in den Raum Instagram zu rufen, ich wäre dann mal hier. das hört kein Mensch. Und vor allen Dingen wird es sofort wieder vergessen. Ich habe Leute, die haben bei mir gebucht, letztes Jahr ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, einer meiner meiner Super-Homies, die jetzt im Jahresmentoring drin sind, der Frank, der ist 2 Jahre mir gefolgt, bis er bei mir gebucht hat. Jetzt aktuell habe ich wieder 2 im Online-Kurs, die mir auch seit zwei Jahren folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele Touchpoints die von mir gekriegt haben, weil ich schreibe 3-mal die Woche ein Newsletter, ich bin jeden Tag auf Instagram, ich bin jeden Tag auf LinkedIn, ich schreibe 1-mal die Woche einen Blogartikel, 1-mal die Woche meinen Podcast. Ich hau wirklich raus ohne Ende. Und klar, A, muss man dafür die Zeit haben, aber B, ist es natürlich auch ein System. Ich recycle alles. Also, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag das Rad neu erfinde. Das meine ich. Und wenn du das weißt, wie das geht, mach es. Du musst da raus.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass es da so der große Unterschied noch so ein bisschen ist, auch unter anderem in der Einstellung dazu, aber zwischen einer selbstständigen Person und einer Autorin. Denn es ist in den aller seltensten Fällen, und wenn, dann würde es man nicht unbedingt gleich am Anfang empfehlen, dass die Person sofort springt und sagt, ich bin jetzt freie Autorin, ich mache jetzt nichts
mehr. Nein, um Gottes Willen, ja, ja.
Ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Aber es ist halt dieses daraus erwachsen, oder es ist einfach, die Zeit fehlt. Und wenn dann halt der Brotjob, wie es immer so schön genannt wird, vielleicht sogar noch ein Vollzeitjob ist, wenn dann vielleicht noch Kinder dazukommen, vielleicht auch noch eben Partner, Partnerin, Familie, Hobbys, Freizeit, irgendwo schlafen, essen, trinken, sowas zwischendurch.
Ja, klar.
Die Zeit ist ja einfach wahnsinnig begrenzt, gerade in dieser diversen Autorinnen-Bubble. Ja. Und gerade wenn du das alles aufzählst, ich glaube, dass irgendjemand, mindestens eine Person, gerade Schnappatmung hatte, wenn du das alles so aufzählst. Und denkt, aber ja, die ja, kann das ja, die macht das ja auch den ganzen Tag. Und wie soll ich das schaffen?
Nee. Nee, die macht das nicht den ganzen Tag, die muss ja auch ihr Geld noch reinholen, ne? Also so, klar, ich habe Online-Kurse, die automatisch laufen, aber ne, so, ich habe auch 2 Tage vollgepackt mit 1-zu-1-Coachings, ne? Also ich muss schon auch ganz normal so arbeiten, ne? So, ich weiß ganz genau, dass ich 2 bis 3 Tage für mein Marketing aufwenden muss, damit ich diese anderen 2 Tage vollkriege und die auch gut bezahlt sind. So, ne, so das ist bei mir das Geschäftsmodell. Und das Geschäftsmodell, klar, bei AutorInnen ist es natürlich anders. Und du musst natürlich die Zeit finden zu schreiben, dann musst du die Zeit finden, Marketing zu machen und. Und wenn du einen Brotjob hast und eine Familie, ich verstehe das alles. Und um Gottes Willen, bitte nicht den Brotjob aufgeben und sagen so, ach so, ja, ne, wenn ich das jetzt alles mache, dann geht das. Nein. Ne, so das sage ich auch nicht. Aber mach dir einen Plan. Wenn du wirklich das willst, ne, so dann ist natürlich irgendwann auch dieser Schreibjob ein Hauptjob, und reg das doch strategisch auf. Guck doch einfach mal erst als allererstes, der erste Tipp, den ich immer allen gebe, es ist auch egal, ob kleinen Unternehmen oder ob eine Autorin, guck als erstes mal, wo du Zeitfenster hast und welche Zeitfenster du hast, jetzt. Ne, so, oder wo du dich einfach für was anderes entscheidest, wo du dich vielleicht umentscheiden kannst. Ne, so schreib dir das einfach mal auf. Beobachte dich einfach mal die Woche über. Wie verbringe ich meine Zeit? Ne, so, wo brauche ich bestimmte Zeitfenster für was? Und dann würde ich da wirklich auch mal rangehen, wie es auch Führungskräfte machen. Zum Beispiel in der Familie. Also, ne, Familie. Du bist Führungskraft in deiner Familie, sag ich mal. Ne, so, also, oder ihr habt 2 Führungskräfte. Einmal, ne, so dein Partner, deine Partnerin und du selber. So, und dann guck mal, wie ist was aufgeteilt? Kann man delegieren? Ja oder nein? Muss ich immer alles selber machen? Wir Frauen neigen dazu, ne? So, ach, dann mache ich das schnell. Nein, das machen wir jetzt mal nicht schnell. Wir machen jetzt mal, also ne, schaufeln uns mal 1 Stunde frei. Das geht. Aber ich würde erst mal gucken, wie ist denn überhaupt mein Rhythmus? Ne? So, wie ist überhaupt mein Tagesrhythmus? Wie ist mein Wochenrhythmus? Das würde ich mir alles erstmal in Ruhe aufschreiben. So, und dann würde ich gucken, habe ich da so von mir aus schon Platz, den ich noch nicht gesehen habe? Und den ich auch nicht brauche, um zu regenerieren. Ne? Bitte nicht an den Zeiten, so, da mache ich gar nichts, da rangehen. Du brauchst auch Zeiten, um nichts zu machen. Ne? So, also wirklich einmal zu gucken und dann sich gegebenenfalls umzuentscheiden. Dann zu sagen, ach so, guck mal, da mache ich das. Was ist mir wichtiger? Und das aber dann auch bewusst machen. Und wenn du dann sagst, ach so, nee, so wichtig ist mir das mit dem Schreiben und dem Berühmtwerden gar nicht. Wunderbar, weil dann killt das deine eigene Unzufriedenheit. Ne? So, dann kannst du dich eben auch dafür entscheiden zu sagen, komm, ich mache das als wirklich richtig gutes Hobby und das reicht mir dann. Und vielleicht werde ich ja entdeckt, vielleicht aber auch nicht. Aber wenn du sagst so, nee, ich will mehr, dass du dann wirklich auch schrittweise vorgehst. Ne? Ich habe zum Beispiel einen Autor, den ich sehr gut kenne, der hat dann gesagt, okay, pass auf, ich mache das so, 2 Tage die Woche. Also ne, ich reduziere so langsam. Ich habe hab jetzt einen Buchvertrag gekriegt beim großen Verlag und ich reduziere jetzt einfach meinen Brotjob auf 3 Tage und hau jetzt richtig rein. Und schreibe aber eben nicht nur an den 2 Tagen, sondern mach auch jeweils mindestens 1 Stunde Marketing. Das ist ganz wichtig, ne? So dass du das nicht vergisst. Und das würde ich erstmal, da würde ich erstmal gucken, wie läuft meine Woche, was kann ich tun und was will ich tun. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und den gehen viele nicht, die Mühe machen sich viele nicht.
Genau, im Right Choice Club haben wir auch, ein Mitglied hatte uns auch genau gesagt, dieses mit diesen Zeitlisten, dass man einfach auch mal wirklich sich das minutiös aufschreibt mit allem, was dazu gehört. Ja. Und es müssen halt nicht immer 2-3 Stunden Fernsehen am Abend sein. Wie du sagst, Regenerierung ist wichtig, aber Priorisierung ist auch wichtig. Und wer das eine will, muss das andere mögen.
Genau, das ist eben einfach so, ne? So, und das ist halt zum Beispiel auch der Grund, warum ich halt so viel schaffe. Weil ich weiß zum einen ganz genau, wann meine besten Schaffenszeiten für was sind. Und in dem Moment setze ich mich daran. Diese goldenen Zeiten, wo ich richtig viel Content raushauen kann, wo ich Bücher schreiben kann, die verballere ich nicht mit was anderem. Die sind dafür freigehalten. Und dann passiert da natürlich auch ganz viel. Und das wäre der nächste Schritt, ne? Sich selber mal zu beobachten, wann kann ich was, zu welcher Tageszeit besonders gut. Weil dann bekommst du auch wieder mehr Output. Ne? So, wann traue ich mich zum Beispiel, viele trauen sich ja auch nicht, ne? Wann traue ich mich, mein Gesicht mal in die Kamera zu halten und abzudrücken? Ne? So, auch da mal gucken, wann bin ich am mutigsten den Tag über? Es gibt Zeiten, da sind wir mutiger als andere. Und das rauszufinden und mit seinem eigenen Biorhythmus zu arbeiten, das macht schon einen Riesenunterschied.
Ja, ich muss auch sagen, ich merke, dass ich mittwochs besser Podcasts aufnehmen kann als montags.
Das ist total krass. Und dann, also so, weiß ich immer, also bei mir ist es auch so, ne? So, ich weiß zum Beispiel nicht so genau, was ist jetzt Gewohnheit. Also, ne, so, weil Gewohnheiten haben dann ja auch irgendwie schnell so den Nimbus des, da geht das auf jeden Fall besser. Nee, das ist einfach nur eine etablierte Gewohnheit. Aber am Ende ist es egal. Bei mir ist es zum Beispiel, ich schneide meistens samstags meinen Podcast. Samstags vormittags. Ich weiß nicht warum, es hat sich etabliert und dann geht das auch zack, 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 zack. Ey, ich kann Podcast schneiden. Eigentlich könnte ich das theoretisch auch montagsabend machen. Nee, samstags morgens geht das am besten. Dann mache ich das da doch. Klar.
Ja, wir sind ja alle unterschiedlich und dementsprechend kann man da mal gucken. Und ich glaube, eine weitere Sache ist auch noch, wie wir überhaupt Marketing betrachten. Ob es einfach immer dieses, das muss ich auch noch, oder einfach, es gehört dazu. Es ist Teil des Schreibens, es ist Teil des Autorinnenlebens, es ist auch Teil der Selbstständigkeit, es ist einfach ein Teil davon. Und auch hier, wer das eine will, muss das andere mögen. Und es gehört unverbrüchlich zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? So, ich habe irgendwann mal in meiner Coaching-Ausbildung damals, da ging es dann auch schon darum, sich selbstständig zu machen als Coach, mal die Zahl gehört, du kannst 7,5 Tage im Monat verkaufen. Der Rest ist alles drumrum. Buchhaltung, Steuern und Verkaufen. 7,5 Tage. Ne? Von 20 Tagen. Wenn man von 20 Tagen ausgeht, musst du in 7,5 Tagen das Geld für den Rest machen. Da kannst du dir Arsch mal kurz ausrechnen, was du pro Stunde haben musst, damit das geht. Aber das ist auch sehr realistisch, weil ne, so, du musst ja deine eigenen Rechnungen schreiben, du musst deine Buchhaltung machen, du musst deine Steuern also zumindest mal vorbereiten und du musst natürlich auch zusehen, dass du deinen Kram verkauft kriegst. Und ich habe ganz am Anfang zum Beispiel, habe ich Kaltakquise gemacht. Ich habe per Telefon Firmen angerufen. Fand ich das doof? Ja, auf jeden Fall. Ich fand das unglaublich furchtbar. Und ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss, dass das Marketing halt, also mein Content-Marketing, das mittlerweile komplett abgelöst hat. Aber am Anfang habe ich eisenhart einmal die Woche, donnerstags immer, ich weiß noch, ich habe den Donnerstag gehasst, habe ich donnerstags Leute angerufen in Firmen. War furchtbar. Ich habe 1 Stunde gebraucht, bis ich endlich am Telefon war. Ich musste hier noch erstmal einen Kaffee kochen und dies machen und das machen. Ja, klar. Aber sonst verkaufst du nichts.
Ich glaube aber, da ist auch so ein kleiner Vorteil tatsächlich wieder bei der Selbstständigkeit, denn du hattest zumindest Adressen, du hattest Menschen, die du ansprechen konntest. Wenn man jetzt als Autorin sagt, ich möchte jetzt versuchen, Kaltakquise zu machen, ich meine, es gibt ja dann nicht mal mehr ein Telefonbuch, was man durchlegen kann und dann randommäßig irgendeine Telefonnummer anwählt. Hast du schon über das Buch gehört, in dem geht es darum, wäre das was für dich?
Ja, nee, das geht natürlich nicht, wobei wir aber auch über ganz andere Summen dann natürlich auch sprechen, ne? Also so, das ist ja insgesamt was ganz anderes. Aber genau diese Zeit, dieser Donnerstag als Autorin, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich will mich mit Belletristik selbstständig machen, dann hätte ich diesen Donnerstag, den ganzen Donnerstag, Content Marketing gemacht. Dann hätte ich meinen Blog geschrieben, dann hätte ich mir überlegt, was kann ich machen, um im Internet so aufzufallen mit meinen Geschichten, weil das ist es ja. Ne? So, die Frage ist ja, wie falle ich mit meinen Geschichten auf und wie unterhalte ich die Menschen im Internet schon mal so, dass sie immer auch mehr von mir wollen. Und das machen, also so, du kannst bei Comedians, kannst du so viel lernen. Comedians machen das super, ne? Weil alle Comedians haben immer kleine Snippets, kleine Reels und ne, so solche Sachen im Internet, dass du dann irgendwann sagst, ja komm, dann gehe ich in die Show. Ja, sagen dann Autorinnen, ja, aber dann, also ich habe ja keine Show. Nee, aber du hast ein Buch, ne? So, und wenn du mehr davon hören willst, wenn du mehr solche Geschichten lesen willst, kauf mein Buch. Klar, das geht.
Und ich meine, was sie schaffen, auf alle Fälle super pointiertes Storytelling. Also die können ja Geschichten wirklich dermaßen auf den Punkt bringen, Kleinigkeiten aufbauschen, große Sachen ganz einfach erklären. Und daran kann man sich allein schon in der Redeführung wahnsinniges Vorbild nehmen. Andererseits haben sie eine Bühnenpräsenz. Eine übrigens auch hier wieder, die man sich aufbauen kann. Man muss auch nicht sich auf einer Bühne filmen für solche Sachen, wenn es halt jetzt dort Mitschnitte sind, vielleicht von irgendwelchen Comedy-Auftritten. Aber man kann natürlich auch Bühnenpräsenz, Kamerapräsenz trainieren. Man kann überlegen, wo gucke ich denn hin? Wie spreche ich denn? Habe ich bestimmte Sprachmuster, was ich vielleicht immer wieder wiederholen kann und damit, dass es Teil von mir, Teil von meinem Auftritt wird? Oder gucke ich, wie ich vielleicht auch weniger Äs mit reinbringe, also vielleicht auch Pause und Äs, also Füllwörter rausschneide. Also vieles ist möglich. Ich meine, wir haben ja unser Marketinginstrument haben wir jeden Tag in der Hand. Das meiste, was wir brauchen, ist halt die Kamera. Also das Handy, zeige ich gerade. Also die Kamera vom Handy. Damit ist das meiste geschafft. Ein bisschen besser schaffen wir es noch, wenn wir ein Stativ haben. Ich möchte mein Stativ nicht missen. Und wenn man halt nicht die besten Voraussetzungen hat, ein Licht und eventuell ein Mikro. Also damit ist wirklich die Grundlage fürs Marketing, mehr muss erstmal nicht.
Genau, habe ich auch, also viel mehr mache ich auch nicht. Wenn man jetzt hier mein Zopfgummi, ich nehme das mal weg. Sehr professionell, Frau Niekerken. Wenn man jetzt hier, abgesehen von meinem Zopfgummi hier hinten auf meiner Couch, ne, wenn man mein Setting hier sehen würde, mein Laptop, ich habe die Laptop-Kamera ganz normal, denn mein Laptop steht auf einer Einkaufsklappkiste. Dahinter, ich sitze auf meiner Wohnzimmercouch, ne, so diese Einkaufsklappkiste, die steht auf meinem Wohnzimmertisch. Dahinter steht ein Ringlicht. Ne, so, und dann habe ich einfach das eine Rollo runtergemacht und so bin ich gut ausgeleuchtet. Ich habe mich geschminkt, das mache ich jetzt, also nicht täglich sehe ich nicht so aus, ne, so normalerweise mache ich das nicht. Ich wasche mir die Haare vorher und das war's. Und ich habe meine AirPods in den Ohren, die reichen auch erstmal. Mehr braucht man nicht. Und wie gesagt, ne, wenn du hier mein Setting sehen würdest, die Leute, also das ist super professionell, aber es geht. Und genau das ist es. Und so mache ich zum Beispiel auch meine ganzen Zoom-Workshops. Dann nehme ich hier hinten noch vielleicht das Bild ab, damit das nicht so, ne, damit das nicht so ablenkt. Aber ansonsten war's das dann auch. Mehr brauche ich nicht.
Ich habe auch ganz lange meinen Laptop auf ein paar Büchern stehen gehabt. Also ich verdanke meinen Aufbau, der sehr professionell ist, vor allem meinem Mann, der Spaß hat, den Aufbau zu machen, der sehr professionell
ist. Ja, das ist, also so, es ist schon so, also ich habe zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel auch eine so eine Systemkamera, ne? So, ich könnte, weil mein Mann auch, ne, Technikfreak, also Männer scheinen technisch begeistert zu sein als Frauen. ja, genau, ne? So, und da blinkt was, nehme ich.
LED?
Ja, genau.
Wobei hat das WLAN?
Ja, genau. Hat Bluetooth und blinkt es und piept es, super. Wie gesagt, wir haben so eine Systemkamera und mein YouTube-Kanal, diese Systemkamera hält mich einfach noch ab, weil ich dann neue Technik lernen muss. Ne? Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das einfach hier stumpf mit dem Laptop mache und mit meiner Handykamera und fertig ist die Laube. Das muss reichen. Also, ne, so, weil ich habe keine Lust, mich dann nochmal irgendwie damit zurechtzufummeln. Ich werde es machen, ich werde ihn fragen und dann kann er sich auch nochmal ein bisschen wichtig machen. Also, ne, so habe ich auch gleich was, habe ich auch gleich 10 Punkte auf der Habenseite in meiner Ehe wieder. Also von daher, es ist ja auch alles, es hat ja auch alles was für sich. Aber du brauchst diesen ganzen Sums nicht. Du brauchst dein Handy, du brauchst ein gutes Licht und ja, Kopfhörer, mehr brauchst du nicht.
Genau. Ich habe mich letztes Jahr dran gesetzt. Das war eine Sache, die ich tatsächlich selber gemacht habe mit Recherche. Und da habe ich jetzt auch einen Blogartikel bei mir auf der Seite, denn Content Marketing mache ich auch, wo ich dann auch wirklich diesen Aufbau beschrieben habe, auch welche Kamera ich habe, welche Kabel ich habe, weil ich habe lange gebraucht, um mir das zusammenzusuchen. Also habe ich das dort einfach wiedergegeben. Aber ja, natürlich braucht man es nicht. Es war mehr für mein eigenes Ego. Ich wollte eine sehr gute Bildqualität, weil ich mag das. Aber hier kommt auch wieder dieses, was eigene Vorstellungen sind und eigene Ansprüche sind und inwiefern man denen gerecht wird. Daher auch das Mikro, was letztes Jahr noch dazu kam. Ich bin aber jetzt gerade sehr zufrieden. Das Einzige ist halt noch, ich muss immer exakt gucken, wo das Ringlicht ist, weil als Brillenträgerin muss man darauf achten, ohne Reflexion zu haben. Aber ansonsten bin ich momentan absolut zufrieden und hier sieht's drumherum nicht gut aus. Hier ist es ein sehr, sehr mühliges Zimmer, sehr unordentliches Zimmer, aber hier geht's halt auch wieder darum, welche Prioritäten ich gesetzt habe. Hätte ich hier alles schön aufräumen können, hätte ich vielleicht einen super Hintergrund haben können, würde ich vielleicht das Whiteboard, was ich irgendwann geholt habe und einmal was draufgeschrieben habe, häufiger nutzen können, müsste ich aber dafür die Sachen übertragen. Nein, ich habe mich auf die Sachen konzentriert, die im Bild sozusagen sind und die ich erzähle.
Genau. Also eine Freundin von mir, die auch einen Podcast macht, die sitzt bei sich im Schrank. Die hat einen begehbaren Kleiderschrank und sie sagt,
perfekter
da ist einfach der Ton am besten.
Ja.
Genau.
Genau. Das also ist, auch wenn man ein Reel vertont, ein TikTok, also ein Kurzvideo vertont, am Anfang, das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe mich wirklich in unseren Kleiderschrank gelehnt, weil das ist die beste Tonqualität.
Ja, oder also so die einfachste Möglichkeit ist, sich einfach so ein Handtuch über den Kopf zu nehmen. Ne, so ein großes Badehandtuch. Doch, also so, das geht super. So ein großes Badehandtuch, ne, das kannst du auch mit über den Laptop und über dich. Und dann hast du auch super Tonqualität.
Badehandtuch. Daran habe ich noch nicht gedacht.
So, wieder was gelernt. Ja, doch, geht auch.
Also es gibt ja so kleine Tricks und Taschenspielereien und es muss ja auch beispielsweise kein Ringlicht sein, wenn man direkt neben dem Fenster sitzt und Tageslicht abwartet. Oder die beste Beleuchtung hat man sowieso, wenn man im Auto sitzt. Das ist auch ein Grund, warum so viele Menschen im Auto irgendwelche Dinge erzählen. Das ist nicht, weil sie gerade unterwegs sind und spontan was aufnehmen. Nein, die Beleuchtung ist super, der Ton ist super und deswegen kann man da sehr gut aufnehmen. Also beste Voraussetzung.
Genau.
Ich habe ja auch eine Zeit lang die Flachwitze Freitage Schreiberlinge, will ich auch demnächst mal wieder hochholen, aufgenommen. Da hatte ich mich einen Tag hingesetzt. Ich bin nirgendwo hingefahren, aber ich habe mich ins Auto gesetzt, habe 23 solche Witze erzählt in die Kamera und dann bin ich rausgegangen aus dem Auto. Also ich habe dieses Auto nicht bewegt, aber ich habe aus dem Auto aufgenommen.
Ja, und das ist so, die meisten Leute denken dann immer erstmal, ne, so, ich muss noch dies machen und ich muss noch das machen und ich brauche das, bevor ich starte. Und das ist tatsächlich auch gar nicht nur im Marketing so, ne, so dass ich sehe das bei so vielen anderen auch, ne, so bevor ich Führungskraft werde, muss ich erstmal den und den Kurs machen. Nee, anfangen, ne, so weil Wissen, das sage ich ja halt auch wirklich immer wahnsinnig gerne, Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen, das ist der Jackpot. Wir können in unserem Kopf alles durchgehen und in der Umsetzung ist es am Ende ganz, ganz anders. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich es tue oder nicht, aber ich habe mich jetzt, also ich ärgere mich seit über einem Jahr über Social Media, speziell über Instagram. Seit heute gibt es meinen Newsletter täglich. So.
Oh.
Und ich habe so einen Schiss gehabt, also ne, ich habe wirklich und immer noch, ne, dass die Leute nicht lesen wollen, dass ganz viele Leute rausgehen und. Ja. Aber ob das so ist, das weiß ich nicht. Und ich kenne halt mehrere Leute, die das täglich machen. Und so habe ich täglich meine Leute vor der Flinte. Und das entscheidet kein Algorithmus für mich oder sonst irgendwas. Und ich probiere es jetzt aus. Und ohne es auszuprobieren, wirst du nicht erfahren, ob es funktioniert.
So, ich glaube, wenn
jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube, wenn wir gerade was Neues ausprobieren oder was Neues anfangen, ist halt diese Unsicherheit so groß. Und wir haben das Gefühl, wenn wir uns weiter belesen, wenn ich das nächste mache, dann bin ich besser, dann ist diese Unsicherheit weg. Die Unsicherheit geht aber nicht weg. Und es ist alles aufregend. Und das ist wie beim Schreiben. Du lernst nur schreiben, indem du schreibst. Und du lernst auch nur Marketing, indem du Marketing machst. Die ersten Videos sind nicht gut. Die ersten Beiträge bei Instagram sind nicht gut. Da kann man natürlich versuchen, bei einem anderen Start anzufangen, als jetzt mit den eigenen Versuchen, sich vorher schon weiterzubilden, sich Hilfe zu holen. Das ist auch ein Startpunkt. Aber es heißt nicht, dass das der Endpunkt ist. Auf gar keinen Fall. Auch dann muss man üben und, wie du halt sagst, umsetzen.
Ja, und vor allen Dingen sich auch immer weiterbilden. Ne? So, Lernen hört nicht auf. Also ich mache auch jedes Jahr mindestens 2 Weiterbildungen im Marketing. Weil so im Marketing ändert sich so viel in den letzten 2 Jahren, wie sich Instagram in den letzten 2 Jahren alleine geändert hat. Das ist ja verrückt. Und was KI uns jetzt alles noch reinspült, was da alles geht, was nicht geht, und wie vor allen Dingen dann zum Beispiel solche, wie das Touchpoints zum Beispiel beeinflusst, ne? So, und welche Touchpoints funktionieren und welche nicht, auch in der Bildsprache jetzt. Also so, da gibt es ja so viel, da kannst du in so ein Nerd-Rabbit-Hole komplett abdriften. Und natürlich bilde ich mich auch 2-mal im Jahr fort. Und natürlich gebe ich auch für Online-Kurse Geld aus. Es wäre ja verrückt zu sagen, so, nö, jetzt kann ich alles. Das gibt es nirgendwo. Ich kenne niemanden. Ich kenne wirklich niemanden, der sagt, so, jetzt kann ich das. Jetzt lerne ich nichts mehr Neues dazu. Menschen, die gut sind und die immer oben sind, lernen immer noch was Neues dazu, machen immer noch neue Sachen, suchen sich immer neue Herausforderungen. Also, ich weiß es nicht. Also, klar, wenn du irgendwann mal sehr gut schreiben kannst, wenn du ein Stephen King bist oder ein Sebastian Fitzek, die machen natürlich keine Schreibkurse mehr. Ne? Also, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber die suchen sich auch immer wieder neue Herausforderungen. Sebastian geht jetzt in diese ganze Moderationsschiene mit rein. Ne? So, um aber auch dann wieder Inspiration natürlich auch für seine Kunst zu haben. Weil ansonsten wird das irgendwann stumpf.
Ich wollte gerade sagen, das merkt man nämlich irgendwann dann auf der anderen Seite. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, bleiben wir stehen. Und wenn wir zu sehr stehen bleiben, auch wenn das auf einem hohen Niveau ist, das merkt man auf der anderen Seite. Und entweder als Nutznießer, wollte ich gerade sagen, also als Leistungsempfänger, aber auch eben als Leserin, dass wir irgendwie merken, das war aber auch schon mal besser, weil jemand träge geworden ist, nicht mehr hungrig ist. Und ich meine, selbst Sokrates sagte, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also irgendwann heißt es nicht, dass wir dieses ganze Wissen mal erreicht haben. Wir werden ja auch nie alle Bücher gelesen haben, nie alle Weiterbildungen gelesen haben, nie alle Podcasts gehört haben.
Richtig.
Wir kommen nur irgendwann dahin, dass wir uns dem annähern. Mehr schaffen wir nicht. Ähnlich wie Perfektion schaffen wir nicht. Will ich zum Beispiel auch gar nicht schaffen. Wir können uns dem nur annähern und das Beste aus der Situation machen, die uns möglich ist. Und das kann im halben Jahr ganz anders aussehen. Dann können wir sagen, was habe ich denn da gemacht? Und das ist ein guter Punkt. Das ist super, wenn wir den Punkt erreicht haben, weil dann können wir es ja jetzt besser.
Ja, es ist also, ne, da schließt sich so der Kreis auch zu meinem, dass ich meine Kernzielgruppe aus den Augen verloren habe und dass ich mich dann wieder umpositioniere. Das passiert, aber das ist ja alles gar nicht schlimm. Also was daraus entstanden ist, ist, finde ich immer noch total verrückt, wie viele Autorinnen aus der Belletristik mich anfragen. Dann denke ich immer noch so, oh wow, das hat aber offensichtlich sehr gut funktioniert. Klar habe ich eine Schleife gedreht, aber ich habe auch sehr, sehr viel gelernt. Weil sonst hätte ich nie dahin geguckt, ne? So, wie kannst du zum Beispiel ein anderes Produkt vermarkten. Ne? Nicht nur ein Wissensprodukt, sondern ein Fantasie, ein Unterhaltungsprodukt. Ich habe so viel darüber gelernt, wie man ein Unterhaltungsprodukt vermarktet. Und das fließt natürlich jetzt auch wieder damit ein, dass ich mein Wissensprodukt vermarkte. Nicht umsonst sind meine Reels so, wie sie sind. Ne? So, die wären nicht so, wenn ich mich nicht so viel mit AutorInnen beschäftigt hätte. Also das zahlt irgendwie immer auf das ein, was man hat. Und ja, gut, dann muss man halt nochmal sagen, so, ja, okay, komm, ne? So, da bin ich übers Ziel hinausgeschossen, dann gehen wir mal die 3 Schritte wieder zurück. Aber du gehst ja nie wieder ganz an den Anfang. Oder ne, so noch weiter zurück, so weit gehst du ja gar nicht zurück. Das sind, also ne, ich bin nur 100 Schritte nach vorne gegangen, jetzt gehe ich 30 zurück, aber ich bin ja 70 insgesamt nach vorne gekommen. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen.
Genau. Und so ist es eben auch, wenn man als Autorin schreibt, wenn es ähnlich, sein Genre zu finden, ist ja auch da immer so ein Thema. Schreibe ich denn in mehreren gleichzeitig? Schreibe ich denn in einem? Ich weiß, dass es halt, also rein von dem, was einem dem erfolgversprechendsten ist, natürlich am allerbesten ist, man hat sich auf ein Genre eingeschossen, am besten, indem man auch noch eine Serie schreibt, die allerdings alle unabhängig voneinander funktionieren, und dann bleibt man da dran. In einer Welt, in einem Kosmos, das ist natürlich aus Marketing-Sicht das Beste, was man machen kann.
Ja.
So funktioniert es aber oftmals nicht. Da muss man aber gucken, wie kann ich kreativ damit umgehen und wie kann ich mich aber auch darauf einstellen, dass dann der Weg auch länger dauern kann, weil auch hier hast du ja beispielsweise die unterschiedlichen Zielgruppen. Wie spreche ich die an in meinem Marketing?
Ja, genau. Und also, ne, so, und es ist halt auch so, was die meisten AutorInnen wirklich sträflich unterschätzen, ist, dass eine Erwartungshaltung mit einem Buch aufgebaut wird. Wenn du ein Buch geschrieben hast, dann baust du eine Erwartungshaltung fürs nächste. Und wenn ich einen Teenager-Liebesroman geschrieben habe, dann ist die Erwartungshaltung nicht, oh, beim nächsten Mal gibt es einen Psychothriller. Sondern die Erwartungshaltung ist, ich möchte wieder einen Teenager-Liebesroman haben. Das hat mir gut gefallen. Das ist ja auch nichts Negatives. Ne? So dieses, oh, jetzt bin ich kreativ eingeschränkt. Nee, denk doch mal an deine LeserInnen. Ey, die finden das toll, was du da gemacht hast, und die möchten davon mehr. Ein größeres Kompliment kann man doch gar nicht haben. Das ist doch das größte Kompliment, was du bekommen kannst, wenn LeserInnen sagen, oh, ich möchte wieder ein Buch von dir lesen. Also so wie das andere. Natürlich gehen wir da nicht hin und sagen so, oh, jetzt will ich aber mal was anderes von dir lesen. Das kommt nach 10 Büchern vielleicht. Nach 10 Büchern denkt man so, okay, das kenne ich jetzt alles. Vielleicht gibt's auch von ihm oder von ihr was anderes. Es hat einen Grund, warum von J.K. Rowling ihre Bücher, die sie jetzt schreibt, nicht halb so erfolgreich sind wie Harry Potter. Das hat einen Grund. Weil es eine Erwartungshaltung gibt. Das heißt nicht, dass ihre anderen Bücher schlecht sind, aber das sind andere Bücher und das ist eine andere Leserschaft. So.
Was meinst du denn, wenn wir heute dieses Hauptthema in Blick nehmen, so scheitert man als Autorin? Würdest du das denn mit als Grund fürs Scheitern sehen, eben gerade in unterschiedlichen Genres zu schreiben?
Nee, also man kann ja in unterschiedlichen Genres schreiben, wenn du das halt wenn dir ordentlich Pseudonyme aufbaust, dein Marketing auch entsprechend aufsetzt, weil du brauchst für jedes Genre ein anderes Marketing. Also wenn du das alles machst, sehe ich das nicht als Problem. Das Problem ist, dass du, wenn du das eine Buch geschrieben hast, dann ins nächste Genre springst, danach ins nächste Genre, dass du dir nicht erst in einem Genre eine feste Leserschaft aufbaust. Ne, so, das ist ein Problem. Und wenn du alles unter deinem Namen machen willst, alles unter deiner Homepage, alles unter dem gleichen Instagram-Account, das wird schwierig, weil du eben, so funktionieren wir Menschen einfach, du musst Erwartungshaltungen bedienen. Und das geht nicht mit einem Account. Das geht einfach nicht. Es gibt es auch nicht. Zeig mir einen einzigen oder eine einzige Autorin, die mit einem, also so, ne, so einmal in dem Genre, einmal in dem Genre, einmal in dem Genre, überall Bestseller hat, alles so super verkauft und alles nur mit einem Account macht, alles nur unter einem Namen. Gibt's nicht. Das hat einen Grund. Also, ne, so, deswegen, also ich sehe es nicht als Problem, aber dann ist der Weg länger, den du gehen musst. So.
Vor allem mit jedem Pseudonym ist ja ein weiterer Marketingweg, den man aufbaut. Das heißt, Arbeit, die man sich damit schafft, auf alle Fälle.
Genau.
Man muss einiges bedenken. Ich meine, ich bin ja der Meinung, nichts ist unmöglich, aber es wird schwieriger und man muss dann die Personenmarke noch kräftiger aufbauen. Und selbst dann ist natürlich diese Prämisse, dass die Erwartungshaltung der LeserInnen halt da sind. Und das macht es halt sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn es etwas sehr Konträres ist.
Ja, du musst wirklich ja auch jede Personenmarke aufbauen, ne? Von jedem Pseudonym. Ja. Jedes Pseudonym ist eine Personenmarke. Du musst dir überlegen, wann zeige ich mein Gesicht, wann nicht. Und wenn ich mein Gesicht nicht zeige, wie mache ich denn das dann? Und du brauchst natürlich eine gute Strategie, wenn du überall dein Gesicht zeigst, was ja okay ist. Offene Pseudonyme ist ja total unproblematisch. Aber dann brauchst du auch noch eine Verknüpfungsstrategie. Und alles braucht gleich viel Arbeit. Also so bei allen, dann kommen wir wieder auf die 200 Touchpoints, bei allen brauchst du deine fucking 200 Touchpoints. Ja, viel Spaß damit. Also, ne, und dann brauchst du auch keine Zeitpläne mehr haben, weil dann kriegst du irgendwann ein Problem.
Ja, das ist halt manchmal so dieses, wo man in dem Moment zerstört man Träume, wenn man darüber spricht.
Ja, das, mir tut das auch wahnsinnig leid, aber letztendlich, ich möchte gerne auch aus eigener Kraft fliegen. Würde ich toll finden. Geht aber nicht. Also, es gibt so ein paar Sachen oder es gibt halt ein paar Marktmechanismen, die muss ich mir angucken. Und wenn ich das, aber also so, für mich ist es halt eine Entscheidung. Auch das ist eine Entscheidung. Will ich das professionell machen? Wie weit will ich mich professionalisieren? Und wenn ich mich professionalisieren will, dann muss ich natürlich auch ein Stück meine Professionalität am Markt ausrichten. Das muss jedes Unternehmen, das muss jeder Selbstständige, jede Selbstständige. Ich muss das auch. Ich möchte auch ganz andere Sachen machen online. Also, und ich kann mir auch vorstellen, meine Zeit viel besser anders zu verbringen. Ich möchte vielleicht manchmal auch andere Sachen nach vorne tragen auf meinen Kanälen. Ich mache das nicht, weil ich weiß, pass mal auf, das ist nicht professionell und das dient nicht dem Ziel am Ende. Und das ist natürlich, ich sag mal, gerade wenn man so diesen kreativen Traum träumt, das ist schwer. Also so das, da zu sagen, dieser Weg zwischen Professionalität und Kreativität, ne, so da die richtige Balance zu finden, die am Ende auch einen auf die Erfolgsstraße bringt. Das ist knallhart und aber eines kann ich sagen, am Ende des Tages machen das sonst die Verlage für dich, weil die sagen dir nachher schon ganz klar, nee, so funktioniert das nicht, oder die machen dann einfach kein Marketing für dich und dann verschwindest du in der Versenkung.
Ja, ich glaube, es ist zumindest, wenn man unbedingt, also ich stimme dir in allem zu, definitiv. Ich glaube aber, dass einige sich dadurch nicht abbringen lassen möchten, weil sie halt genau diesen Weg wählen. Und genau, ich möchte nur einmal deswegen ansprechen, weil ich halt sehr häufig davon höre, dass mindestens zwei Genres eigentlich bedient werden. Und wenn man es halt nicht schafft, das Ganze in zwei Kanälen aufzubauen, zwei Marketingkanäle aufzubauen, denke ich, dass ein Ansatz wäre, der natürlich schwieriger ist als das, was du gesagt hast, ist, wenn man dann eine sehr, sehr starke Personenmarke aufbaut, verbindende Themen findet und dann guckt, dass diese zwei Genres vielleicht nicht zu sehr auseinanderdriften. Dann macht es nicht einfacher, aber es ist zumindest ein Ansatz, den man fahren kann, meiner Meinung nach. Siehst du das anders?
Ja, also es tut mir wahnsinnig.
Ich finde auch gut, wenn wir nicht die ganze Zeit einer Meinung sind.
Sehe ich anders, weil ich sehe einfach nicht, wie es funktioniert. Also ich sehe es nicht anders. Die einzige Idee, die ich mir vorstellen kann, ist erst ein Genre so erfolgreich zu machen, dass du das zweite dann reinknüpfen kannst. Ne? Ich nehme nochmal das Beispiel Sebastian Fitzek mit seinem Buch, wie war denn das Buch für seinen Sohn? Nee, kein Thriller, Fische. Ist Elternabend. Das wäre das nächste. Aber es gab noch Fische? Ein Sachbuch, was er geschrieben hat. Irgendwas mit Fischen, ne? Wenn Fische fliegen lernen.
Auf Bäume?
Nee, das ist was anderes. Ja, irgendwie sowas. Also er hat auf jeden Fall ein Sachbuch geschrieben. Ne, so, und das hat er ursprünglich, glaube ich, mal für seinen Sohn geschrieben, meine ich. Aber da war er schon Bestseller-Autor Nummer 1 und gesetzt. Das hat einen Grund. Ne, so, bitte guckt euch immer mal an, wie die Großen das machen. Und das hat einen Grund, warum die das dann erst machen, warum die schon so gesetzt sind. Vorher hätte der Verlag gesagt, so, nee, das machen wir nicht. Ne? Also so, da müssen schon, sag ich mal, also ich würde mal schätzen, so 5 Bücher in der Bestsellerliste drin sein, bevor ein Verlag sagt, ja, okay, komm, wir gehen aus dem Genre mal komplett raus, wir machen was anderes, das trägt, also so dein Name trägt das schon. Daran kann man sehen, wie stark der Name sein muss. Und diesen, also von null auf diesen starken Namen mit zwei Sachen aufzubauen, ich kenne keine Agentur und keinen Verlag, der sagt, so, ja, klar, machen wir. Und auch das hat einen Grund. Weil die kennen den Markt echt gut. So, und deswegen, nee. Also ich würde mach es, aber dann baue doch das eine erstmal auf. Du kannst ja die anderen Bücher auch alle weiterschreiben, ist ja überhaupt kein Thema. Dann konzentriere dich doch erstmal auf das Marketing für das eine. Und wenn das funzt, dann nimmst du das andere dazu. Also ne, so das eine schließt das andere ja in der Kreativität nicht aus. Wenn ich sage, okay, komm, ich vermarkte das eine, stelle das eine in mein Schaufenster, heißt es ja nicht, dass ich hinten im Laden das noch drinstehen habe.
Ja.
Und ne, so, und das hole ich dann raus, wenn sowieso im Laden, wenn es im Laden gerade voll ist, dann sage ich so, oh, übrigens, ich hätte ja noch was. Also so, das wäre meine Strategie, aber nicht beides gleichzeitig. Würde ich von abraten, aber ich lasse mich gerne überraschen. Also wenn ihr Beispiele habt, interessiert mich auch, ne? So, zeigt mir die bitte, weil das wüsste ich gerne, wie das geht.
Das ist natürlich ein sehr guter Aufruf. Also wenn jemand sich jetzt gerade angesprochen fühlt, sagt, ja, das hat bei mir hervorragend funktioniert und genau so mache ich es auch weiterhin, dann einfach mal ganz gerne hier antworten oder mir schreiben johanna.tegermann@zeilenschlinger.de oder direkt bei Instagram bei @hanna_buchmarketing. Denn sowas höre ich mir natürlich auch gerne an, wie es denn da gelaufen ist und was denn da funktioniert hat und was nicht.
Ja, und lass uns bitte mal Erfolg definieren, ne? Also
ja, auch
schon,
das.
Also schon Verdienst, also so sag ich mal, ab 1.000 Euro nicht, also Umsatz, ab 1.000 Euro Umsatz im Monat. Vorher ist das für mich, zählt das für mich nicht als funktioniert. Vorher ist, ne, bitte. So, sorry. Also nicht, ich habe 5 Bücher hier verkauft und 5 Bücher da verkauft. Das zählt nicht. Darüber sprechen wir hier nicht. Ne? Also so, das ist Hobby. Entschuldigung, aber ist so.
Oder der Beginn. Oder der Startpunkt.
Ja, das ist auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall ist das der Start, aber das ist nicht das, was ich unter funktionierende Strategie verstehe.
Nein, das verstehe ich auch noch nicht als dieses. Genau,
deswegen habe ich das gesagt, ne? So, genau.
Ja, aber ich finde auch immer interessant, wie man halt Erfolg definiert oder wie man auch Flop definiert, wenn man halt immer darüber spricht, dass ein Buch floppt. Ich glaube aber, dass es da sehr viele Wahrheiten gibt und jeder ist für sich anders definiert und auch das ist in Ordnung, aber dass man hier halt auch gucken muss, ob wann ich eben was für mich funktioniert an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Also so, ne, so bitte nicht falsch verstehen. Wenn jemand einen Roman schreibt, Chapeau, das ist ein Erfolg. Mhm. Einfach nur das Ding geschrieben zu haben. Egal, was dann Lektorat sagt und. Aber ey, Chapeau, einen Roman geschrieben zu haben, habe ich den größten Respekt vor. Überhaupt keine Frage. Und ich finde, das ist ein super Erfolg. Aber wenn wir dann ins Marketing gehen und davon leben wollen und, dann müssen wir unsere Erfolge anders definieren. Ne? So ab wann bin ich zufrieden? Oder wenn ich in Verlagskategorien denke. Ne? So, wenn ich eine Auflage von 12.000 Stück habe, die muss auch raus.
Ja.
Und gefloppt ist, wenn ich davon unter 1.000 verkaufe. Ne, so, das ist ganz klar ein Flop. Ein Flop im Verlagsmarketing fängt an, wenn es unter 50% verkauft ist. Die erste Auflage.
In Amerika war ja irgendwie davon die Rede, dass, oh Gott, jetzt sind wir die Zahlen. Ich glaube, bei 80% der Verlagsbücher, ich glaube, das waren Zahlen von Penguin Random House, weniger als 12 Bücher verkauft haben.
Wow!
Ja, ich meine,
wow, dann bin ich aber super.
Wenn ich das mal finde, dann kommt, wenn ich das noch mal, ich werde es noch mal in die Shownotes packen, wie 4% das war. Es war jedenfalls auf alle Fälle die Zahl 12 und es war ein sehr extrem großer Teil. Und das lässt mich bis heute stoppen. Nee, das waren 12 Exemplare. Nee, es waren 12 Exemplare. Den Teil weiß ich exakt. Ich weiß nur nicht mehr genau, ob es halt 60% der verkauften Bücher generell, also der Titel waren im Verlag oder ob es 60 oder 80 irgendwo dazwischen waren. Es war jedenfalls so, dass ich mir denke, das muss doch zu schaffen sein. Also das war extrem.
Ja, vor allen Dingen, also so, es ist extrem, weil, ne, so man sagt so, also über den Daumen, dass eine Erstauflage so 2.000 Bücher haben sollte. Ne, weil sonst lohnt sich der Aufwand des Drucks nicht. Ne? Also so, da ist so ein Break-Even-Point, dass eine Erstauflage sollte 2.000 Bücher haben. So. Ne? Und ich glaube sogar auch, der Augensammler Sebastian hat, glaube ich, auch mit 2.000 Büchern angefangen. Und das ist die Erstauflage. So. Und wenn du jetzt sagst, so, okay, also, ne, wenn du sagst 12 Bücher, ja, das ist definitiv ein Flop. Das ist ja gar keine Frage. Ich bin immer davon ausgegangen, dass irgendwie so, wenn du 30 oder 40% der Erstauflage verkaufst, dass das unter Flop läuft. Also
ich
alles, was
mal raussuchen, wie das genau war. Ansonsten nehme ich alles zurück, was sie gesagt hat, falls falsch war. Ich werde es nochmal in die Shownotes packen. Finde es jedenfalls wahnsinnig interessant, mich mit dir zu unterhalten zu diesen Themen. Auch ich finde es super, wenn wir unterschiedlicher Meinung mal sind. Weil alles andere wäre ja auch langweilig auf Dauer. Und ich finde halt, man muss halt viel gucken, wie die Realität ist, wie die Dinge da sind und wie ich halt versuche, aus dem, was ich habe und aus dem, was ich mache, das Beste rauszuholen. Aber du hast definitiv recht, es gibt Möglichkeiten, wirklich erfolgreich eben zu werden oder stringent das Ganze anzugehen, eben effizienter, jetzt hau ich Buzzwords um mich.
Na klar. Das Ganze,
in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, das Beste rauszuholen, geht natürlich schneller, wenn man eben einen stringenten Weg hat. So, jetzt mal in dem Satz zusammengefasst. Ich danke dir, dass du da warst. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, wir haben bei dir schon über das Thema Pressearbeit gesprochen und wie ich halt mit meinem Buch, oder da haben wir tatsächlich über die Selbstständigkeit gesprochen. Das heißt, hier erfordert es wieder ein bisschen Transferleistung für alle AutorInnen, die jetzt da nochmal reinhören, wie ich halt in die Zeitung komme und mich mit jemandem aus der Zeitung unterhalte. Das müsste jetzt schon veröffentlicht sein. Ich passe das so an, dass das hier danach erscheint. Und deswegen vielen lieben Dank, dass du hier warst und dass ich bei dir sein konnte.
Ich war bei dir, ne? Ach so, ja, dass du vorher jetzt bei mir warst. Ah, so. So viel Transferleistung bin ich nicht in der Lage zu. Ich habe zu danken, erstmal auch für das tolle Interview, was du mir gegeben hast, und jetzt natürlich auch für diese Unterhaltung. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht und ich denke die ganze Zeit jetzt darauf rum, kann man mit zwei verschiedenen Genres, geht das? Welche Idee könnte es da geben? Also mit der gehe ich los. Aktuell sage ich noch nein, aber vielleicht fällt mir ja noch was ein. Dann melde ich mich bei dir.
Ja, sehr gerne. Können wir gerne uns nochmal drüber unterhalten. Würde ich mich freuen.
Sehr gut.
Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und ansonsten, wenn man den Podcast jetzt hört, dann einfach doch mal bewerten. Würde ich mich sehr freuen, wenn man eine kleine Bewertung bekommt, weil das hilft natürlich, dem Podcast ausgespielt zu werden und dass die Inhalte, die ich und meine GästInnen hier halt haben, einfach mehr Leuten wie dir da draußen vor den Kopfhörern weiterhelfen. Und ansonsten, wir sehen und hören uns. Tschüss.